Regierungsvorschläge für den Arbeitsmarkt. Reformpaket mit Lücken. Von Julia Wittenhagen. Vom 10. Juli 2026. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause des Bundestags kommen erste Reformvorschläge zum Arbeitsrecht. Fachanwalt Markus Pander, Partner bei Zenk Rechtsanwälte in Berlin, erläutert Hintergründe und Umsetzungswahrscheinlichkeit. Herr Pander, der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat am 2. Juli 2026 34 Reformvorschläge präsentiert, von denen einige das Arbeiten betreffen. Wovon waren Sie überrascht? Das Thema Krankschreibung am ersten Tag war in dieser Ausgestaltung nicht absehbar und hat auch prompt die größte öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Dass Arbeitsunfähigkeiten und Krankheitstage zunehmen, ist statistisch erwiesen. Schwieriger wird es, wenn man nach den Gründen sucht. Ist es tatsächlich der Missbrauch der telefonischen Krankschreibung? Was wäre aus Ihrer Sicht wirksamer, um den Krankenstand zu senken? Bei häufigen Fehlzeiten will man die schwarzen Schafe erwischen, die es natürlich gibt. Den ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit nicht zu bezahlen oder das Niveau abzusenken, würde sie aus meiner Sicht wirksamer adressieren. Der Vorschlag des Karenztags ist politisch wohl an der SPD gescheitert. Er hätte das Gesundheitssystem nicht belastet. Ist die Absenkung des Kündigungsschutzes für Hochverdiener eine gute Idee? Bei der Einschränkung für sehr gut verdienende Arbeitnehmer will man sich an einer Klausel orientieren, die es für Finanzinstitute schon gibt. Der Arbeitgeber braucht weiterhin einen Kündigungsgrund für sein Führungspersonal, aber die Rechtsfolge ist eine andere. Wenn die Kündigung nicht wirksam ist, kommt es nicht zur Weiterbeschäftigung, sondern der Arbeitgeber kann die Beendigung gegen Abfindungszahlung durchsetzen. Noch offen ist, welche Rahmenbedingungen es geben soll für die Höhe und Bemessung der Abfindung. Wie stehen Sie dazu? Im Grundsatz ist es sinnvoll, wenn das Tischtuch einmal zerschnitten ist, sich mit dem Arbeitgeber eher auf eine Trennung zu einigen als eine Weiterbeschäftigung. Skeptisch bin ich, ob man dabei die Entgelthöhe zum entscheidenden Kriterium machen soll. Eine herausgehobene Position als Führungskraft wäre ein besseres Argument, um den Kündigungsschutz eines Arbeitnehmers aufzuweichen. Es hieß, gerade aus der Start-up-Szene sei der Wunsch nach mehr Flexibilität gekommen. Aber wie viele Menschen dort verdienen 177.000 Euro? Wie viele Unternehmen und Arbeitnehmer das betrifft, ist in der Tat die Frage. Zählt nur die Festvergütung oder auch variable Vergütungsbestandteile? Dann würde der Kündigungsschutz je nach Zielerreichung möglicherweise in einem Jahr bestehen, im anderen nicht. Ist es problematisch, mit den Hochverdienern eine neue Kategorie im Arbeitsrecht zu schaffen? Nein, wir haben bereits verschiedene Kategorien wie Tarifbeschäftigte, außertarifliche Beschäftigte oder leitende Angestellte. Für die Kündigung bestimmter Führungskräfte beispielsweise ist der Betriebsrat nicht mehr zuständig. Kommt jetzt eine entgeltgetriebene Kategorie dazu, wird das Arbeitsrecht in jedem Fall komplexer. Ist eine Aufweichung des Kündigungsschutzes umsetzbar? Überraschenderweise hat sich der DGB schützend vor die betroffenen Hochverdiener gestellt. Der DGB fragt sich wahrscheinlich, wo fängt es an und wo hört es auf? Wenn wir ein Einfallstor im Gesetz haben, können zukünftige Regierungen die Verdienstgrenze weiter absenken. Es ist eine grundlegende Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen für den Bestandsschutz der Arbeitsverhältnisse. Sie wird sicher sehr kontrovers diskutiert. Einzig an der steuerlichen Begünstigung von Abfindungen bei Wiedereinstieg in Beschäftigung gibt es bislang wenig Kritik, oder? Ja, diese Aktivierung ist ein richtiger Schritt. Wie bewerten Sie den Vorschlag, dass Arbeitsverhältnisse jetzt sachgrundlos bis zu 4 Jahre befristet werden können? Eine solche Regelung gab es bislang schon für Neugründungen und Start-ups. Jetzt weitet man sie aus auf alle Unternehmen. Über den Nutzen entscheidet letztendlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Lassen die Bewerber sich auf eine Befristung ein? Ich vermute, dass dieses Recht je nach Funktion und Branche unterschiedlich genutzt werden kann. Berufseinsteiger werden viel öfter befristet eingestellt als Berufserfahrene. Deshalb warnt etwa die Zeitschrift Eltern vor Nachteilen besonders für junge Frauen und letztlich die Geburtenrate. Die Rückkehr nach der Elternzeit in einen unbefristeten Vertrag ist sicher förderlicher für den Kinderwunsch als eine Anstellung mit Ablaufdatum. Hier ist die Frage, was gesellschaftlich gewollt ist. Aber rechtlich ist es unproblematisch? Weniger problematisch als die anderen Themen, weil die Befristung alle Beschäftigten gleichermaßen trifft. Die Arbeitszeitflexibilisierung wurde ausgespart im Reformpaket. Man hat das Thema abgetrennt. Aber die Regierung ist im Zugzwang, um die Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung umzusetzen. Beim Übergang auf das EU-Limit von 48 Wochenstunden müssen aus meiner Sicht insbesondere die Ruhezeiten verhandelt werden. Hier steht Gesundheitsschutz gegen die Flexibilität, die sich auch manche Arbeitnehmer wünschen, gerade im Homeoffice oder mit familiären Verpflichtungen. Was wird aus Minijobs, Der Minijob ist eingeführt worden mit der Idee, Menschen eine Brücke in die Beschäftigung zu bauen. Laut Statistik hat er sich mehr als Nebenbeschäftigung und Zubrot etabliert. Mitsamt dem Problem, dass die meisten Minijobber keine Rentenanwartschaften erwerben und somit die Altersarmut befördert wird. Am Ende wird die Lücke aus dem Steuerhaushalt bezahlt, Stichwort Grundsicherung im Alter, und die Einnahmenseite der Rentenversicherung geschwächt. Es ist eine Frage der Gewichtung. Verbreitere ich die Einnahmenbasis der Rentenversicherung oder fördere ich weiterhin kleinteilige Beschäftigungsformen? Die Vorschläge aus Berlin sind das eine, aber wo haben Ihre Klienten den größten Änderungsbedarf in puncto Arbeit? Das Arbeitszeitthema brennt am meisten, also Wochenhöchstarbeitszeit und Flexibilisierung, weil sich damit die Arbeitskosten und der administrative Aufwand ändern ließen. Es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass auch die tarifliche 35-Stunden-Woche unter Druck gerät, wie die aktuelle Diskussion bei Mercedes-Benz zeigt. Gut ist, über die Gestaltung von Arbeit in Deutschland wird jetzt diskutiert. Einige Maßnahmen sind gut durchdacht, an anderen muss noch gefeilt werden.